Danke, Susanne, für den herzlichen Willkommen. Ich muss mich ja nicht vorstellen. Ich freue mich, dass ich wieder mal da sein darf, bei euch zu Behringen. Und ich habe mit der Milena geschaut, welches Thema könnte passen. Ich habe ihr den Vorschlag gemacht, der unfassbare Gott. Und sie sagt, das passt genau. Jetzt werden wir schauen. Ich weiß ja nicht, was ihr für Vorstellungen mitgebracht habt zum Thema. Es geht so ein bisschen darum, dass wir Menschen und wir Christen besonders dazu neigen, Gott in ein Schema, in eine Kiste hineinzupressen. Und so hat er das Handeln. Und unsere Erfahrung ist, er hält sich so wenig dran. Gell, Susanne? Dein persönliches Beispiel hat uns gezeigt, dass es so ist. Mir begegnet in meinem Dienst immer wieder etwas Schönes, nämlich, dass in den diversen Gemeinden eine Sehnsucht nach mehr zu spüren ist. Man möchte aufbrechen, man möchte mehr das übernatürliche Wirken vom Heiligen Geist erfahren. Oder wie es ein junger Kollege von mir ausgedrückt hat, er wünschte, dass der Heilige Geist so richtig durch unsere Gemeinden föhnt, wie wenn man den Kopf zum Cabriolet ausstreckt. Ja, bezüglich Wunder, bezüglich übernatürlichem Wirken vom Heiligen Geist, sehe ich immer so ein bisschen Gefahren. Und zwar links und rechts. Die eine Gefahr ist, dass Menschen zu abgeklärt sind. Das sage ich auch, da haben wir schon einmal gehabt. Und es gibt die anderen, die für mich zu verklärt sind. Ja, ich glaube, wir brauchen verschiedene Frömmigkeitsstile. Die ergänzen einander, sind eine Bereicherung. Wir können profitieren, dass wir nicht alle zusammen gleich gewickelt sind, auch bezüglich dem Heiligen Geist. Aber der Wunsch nach einem Mehr ist ein guter, ist ein legitimer Wunsch. Es ist ein grosses Wort, das ihr wahrscheinlich auch schon gebraucht habt. Das Wort Erweckung. Mich hat es sehr ermutigt, ich habe vorletzt das Buch von Pfarrer Giesel gelesen. Der hat geschrieben über Pfarrer David Spleiss. Einige nicken mir zu, haben es offenbar auch gelesen. Und das beschreibt eine Erweckung, die in unserem Kanton stattgefunden hat. Nicht irgendwie zu Amerika, in unserem Kanton, in Buch. Genau vor 200 Jahren. Und da ist dem Pfarrer Spleiss passiert, dass Menschen sind zu ihm gekommen und gesagt haben, ich habe gemerkt, dass Gott lebt. Und ich habe gemerkt, dass ich so, wie ich bin, dem Gott nicht begegnen kann. Könnt ihr mir helfen? Und der Pfarrer Spleiss hätte ihnen helfen. Ja, der Wunsch nach Erweckung, ist er bei dir noch da oder ist er schon längstens erloschen? Bei den Jungen kann man manchmal so ein bisschen spüren, die sind noch voller guter Hoffnung, da ist noch etwas von diesem Wunsch rum. Und so hat es mal in der Gemeinde einen jungen Mann gegeben, der gefunden, ich möchte etwas tun, damit in unserer Gemeinde Erweckung passiert. Und er ist zu einem alten, reifen Christ gegangen und hat dem seinen Wunsch also geäussert. Und der reife Christ hat ihm eine gute Antwort gegeben. Er hat gesagt, geh in dein Zimmer, nimm eine Kreide und tu auf den Boden einen Kreis machen. Wer putzt nächste Woche? Und dann tust du in der Mitte von diesem Kreis abknüllen und du betest, Herr, schenk unserer Gemeinde eine Erneuerung, eine Erweckung und fang im Zentrum von diesem Kreis an. Amen. Gott einengen in unsere Vorstellungen. Das ist so ein bisschen das Problem, das ich manchmal sehe. Gott lässt sich nicht einsperren. Wir wissen es eigentlich. Wo der Salomo einem Gott einen Tempel bauen hat, da hat er gewusst, Gott ist unfassbar. Ich kann ihn nicht in ein Tempel einsperren. Und bei diesem berühmten Einweihungsgebet hat er gesagt, aber sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Sieh, der Himmel, der höchste Himmel kann dich nicht fassen. Wie viel weniger dann dieses Haus, das ich dir gebaut habe. Und jetzt schauen wir uns drei Beispiele aus der Bibel an von Menschen, die versucht haben, Gott in ihre Box, in ihr Denkmuster einzusperren. Und es ist ihnen natürlich nicht gelungen, es hat nicht geklappt. Das erste Beispiel, Adam und Eva. Die haben der Schlange Glauben geschenkt, der so vermittelt hat, Gott meint es nicht durch und durch gut mit euch. Gott hat zwar geboten, ihr dürft von allen Früchten essen im Garten. Übrigens, das erste Gebot in der Bibel lautet, ihr sollt essen. Nicht schlecht, oder? Ja, aber von einem Baum in der Mitte vom Garten, vom Baum von der Erkenntnis von Gut und Bös, dürft ihr nicht essen. Und wir wissen alle zusammen, das Verbotene reizt ganz besonders. Verbotene Früchte sind die süßesten. Und jedes Verbot hat ja so die Nebenwirkung, die bei fast allen Menschen eintritt, nämlich, dass etwas Verbotenes ganz besonders interessant und begehrenswert ist. Ich muss gerade an unseren Jüngsten erinnern, wo der noch nicht hat laufen konnte. Sind wir in einer Gemeinde gewohnt, die einen grossen Parkplatz hatte. Und in der Mitte von diesem Parkplatz war eine Dohlendeckel. Und für den Jüngsten hatten wir so einen Babywalker. Das ist so ein Gestell mit vier Rädchen, wo man nicht rein tun konnte. Und dann konnte er da so rumlaufen. Und als ich mal Kind beaufsichtigt habe, hatte ich die glorreiche Idee, ich könnte diesem Dohlendeckel ein Seil befestigen und das mit dem Babywalker verbinden und so anderthalb Meter vor der Strasse wird das Seil gespannt. Ja, und was macht der Kleine? Anstatt sein Revier zu geniessen, geht er einfach zur Strasse führen, das Seil ist gestreckt und er schreit und schreit und will weitergehen, bis der Nachbar das Fenster auftut und fragt, haltet ihr eure Kinder eigentlich wie Geissen? Die tut man ja so einen Pfahl anbinden, oder? Ja. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Hat die Schlange gefragt. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Wir wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Adam und Eva haben sich an dieser Frucht vergriffen und ihre Unschuld ist in Scherben gelegen. Dem Beispiel liegt etwas zu Grund, nämlich die Grundannahme, Gott gönnt uns weniger, als eigentlich zu haben wäre. Und das ist so eine unterschwellige Art von Misstrauen, die wahrscheinlich nicht wenige unter uns kennen. Meint Gott bei mir momentanen Lebensführung wirklich durch und durch gut mit mir? Und dann, wenn es weh tut, und dann, wenn es anders läuft, als ich mir gewünscht habe, ich glaube ja, weil er den Überblick hat und immer weiß, was das Beste ist für mich. Von Gott her ist nur das Beste gut genug für mich. Das zweite Beispiel von jemandem, wo Gott versucht hat, einzusperren in seine Vorstellungen, ist der Naaman, der syrische Feldhauptmann, der eine weite Reise macht nach Israel zum Prophet Elisa, um von seinem Aussatz geheilt zu werden. Der Naaman ist ganz gespannt, wie sieht der Elisa, der Mann Gottes, aus? Wie sieht so eine Person aus, die solche Wunder tun kann? Er war richtig gespannt auf die Begegnung. Ihr kennt die Geschichte aus der Sonntagsschule, oder? Der Naaman wird bitter enttäuscht, weil der Elisa zeigt sich nicht. Er schickt nur seinen Diener, der Gehasi, an die Tür, und der sagt, tu dich siebenmal im Jordan tauchen und dann wirst du gesund sein. Die bittere Enttäuschung vom Naaman schlägt aus in blanke Wut und er sagt, ohne mich. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand über der Stelle bewegen und mich so von meinem Aussatz heilen. Sind nicht die Flüsse von Damaskus besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg in Zorn. Der Naaman wäre als todkranker Mann wieder heimgegangen, wenn nicht seine Diener da wären, die ihm zugeredet haben, die ihm gesagt haben, jetzt haben wir die weite Reise gemacht, komm, probier's doch wenigstens. Und er hat sich überreden, das Wunder ist passiert, der Naaman ist völlig gesund geworden. Und das ist so ein Beispiel, das mir zeigt, Gott hält sich nicht an unsere Vorstellungen. Wir haben irgendwelche Rituale uns ausgedacht, wir haben feste Traditionen und Gott sagt, brauche ich nicht. Wenn wir ins Leben von Jesus Christus hineinschauen, dann sehen wir dort, dass er verschiedene Methoden zur Heilung angewendet hat. Man kann bei Jesus kein einheitliches Heilungsschema feststellen. Er ist auf jeden Menschen ganz persönlich eingegangen und hat ihnen so geholfen, hat an den Traditionen vorbeigehandelt. Es gibt so Spitzfindigkeiten unter den Christen. Ich bin zum Beispiel Linkshänder. Was ist jetzt richtig bei Kindersegnungen, dass sie die rechte Hand auf das Kinderköpfchen legen oder die linke? Ich bin mal darauf angesprochen worden. Wir wollen das nicht vertiefen. Die dritte Gruppe, die versucht haben, sind die Pharisäer. Die haben es mit dem Glauben sehr, sehr ernst genommen. Das darf man ihnen zuhalten. Zu gut halten, meine ich. Ursprünglich haben sie das Gute wollen. Zur Zeit des babylonischen Exil waren das Männer, die sich zusammengetan haben, die gesagt haben, wir wollen Gebot von Gott ernst nehmen. Wir wollen jegliche Vermischung mit den umliegenden Heidenvölkern vermeiden. Und vor allem wollen wir uns absondern von allem, was nicht Gottes Willen entspricht. Und darum hat man sie als die Abgesonderten, die Perushim, die Pharisäer bezeichnet. Das Schlimme bei denen war, dass zur Zeit von Jesus, dass sie ihn nicht als Messias erkannt haben oder nicht haben wollen erkennen. Ich weiss nicht, an was das genau gelegen ist. Weil in ihren Augen hat sich der Messias von unfrommen Menschen müssen fernhalten. Und Jesus kommt, er tut Zeichen und Wunder, er ist mit dem Volk zusammen und sogar mit offensichtlichen Sündern. Sogar mit berufsmässigen Sündern wie Zöllner und Prostituierte ist Jesus zusammen. Und darum haben sie gefunden, der Jesus von Nazareth, das kann nicht der Messias sein. Der würde das nicht machen. Und genau durch ihre Vorstellung, durch ihre falsche Vorstellung, haben sie den Messias verpasst. Und das ist gefährlich und tragisch. Gell, das ist so eine Sache mit dieser Box, wo wir Gott oder andere Menschen einsperren und dran messen. Jesus war im Grunde genommen weniger fromm gewesen, als man es von ihm erwartet hat. Und die Frage ist, würdet ihr euch getrauen, etwas zu tun, wo ein Grossteil der Christenheit als problematisch einstufen würde? Das würden doch nur die gläubigen 68er unter uns. Der zweite Teil dieser Predigt, die Predigt hat nur zwei Teile, geht darum, dass wir Gott über unsere Vorstellungen aus vertrauen. Auf einmal in seine Macht. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht, ist die Definition von Glaube aus Hebräer 11. Ich unterstelle uns allen zusammen, dass wir an einen allmächtigen Gott glauben. Gott ist allmächtig. Würdet ihr, glaube ich, alle zusammen unterschreiben. Die Frage ist einfach, wie das morgen am Montag aussieht, wenn die ersten Probleme uns einholen. Ist er denn auch noch der allmächtige Gott? Oder haltest du ihn klein durch deine Vorstellung? Lieber ein bisschen weniger von Gott erwarten, damit man die Enttäuschung niedrig halten kann, wenn er dann nicht so eingreift, wie wir uns das gedacht haben. Das ist doch die Devise von gebrannten Kindern. Und ich ertappe mich da selber oft drin. Die Bibel ist anders. Sie fordert uns raus, viel, ja alles von Gott zu erwarten, und zwar kindlich und vertrauensvoll. Jesus ist vor 2000 Jahren über die Erde gegangen. Er hat gesagt, Gottes neue Welt ist angebrochen. Sie ist da. Eine Welt, wo Frieden herrscht, wo es keine Not mehr gibt. Und Not und Elend prägen bis heute unser Weltbild. Überall oder vielen Orten gibt es Konflikte, Kriege. Die neue Welt Gottes, das Reich Gottes, lässt auf sich warten. Der Riss zwischen Himmel und Erde ist spürbar und greifbar. Wir merken, es findet ein Kampf zwischen Licht und Finsternis statt. Wir Christen wollen leben, wie es Gott gefällt. Das klingt mal besser, mal weniger. Wir wollen das Gute und merken, wie wir zum Schlechten neigen. Wir leben mit in dieser Welt und sind doch nicht von dieser Welt. Ein Riss geht mit durch uns in dieser Zwischenzeit, in der wir stecken. Heilige sind unvollständig, prophetische Worte missverständlich und so manches wartet noch auf eine persönliche Verheißung, die immer noch nicht eingetroffen ist. Das Reich Gottes lässt oft schmerzlich auf sich warten, auch wenn es angebrochen ist. Und ich möchte das mit einem fiktiven Beispiel festmachen, das mir immer wieder hilft, zu verstehen, wie es denn mit dem Reich Gottes tatsächlich ist. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt Leute, die sind wie zu abgeklärt und andere sind wie zu verklärt. Stellt euch mal vor, wir haben einen reichen Onkel, natürlich zu Amerika. Und wir wissen, dass wir von diesem Onkel mal 500 Millionen werden erben. Das Problem ist einfach, der Onkel ist quicklebendig und es geht ihm gut, kerngesund. Aber er hat einen Dauerauftrag eingerichtet und wir bekommen monatlich sage und schreibe 10'000 Franken auf unser Konto überwiesen. Mit 10'000 Franken monatlich lässt sich doch schön leben, oder? Und die 10'000 Franken, die erinnern uns daran, an das grosse Erbe, das uns noch erwartet, an die 500 Millionen. Das hilft uns doch, in diesem Leben schon zuversichtlicher zu sein. Gottes Wirken in unserer Zeit ist nicht immer nur ein Angeld auf das grosse Erbe, das wir mal werden bekommen. Auf das, was in Gottes neuer Welt tatsächlich wird geschehen. Aber jetzt leben wir noch in dieser Zwischenzeit. Wir wollen nicht nur in Gottes Macht vertrauen, sondern auch in Gottes Weg, in seine Führung. Und die ist bei jedem ganz persönlich. Ich zitiere wieder aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, der Anfang. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Das Leben vom Menschen wird immer wieder als ein Weg bezeichnet. Kein Weg ist zu verschlungen oder zu verborgen, dass wir ihn nicht Gottes Hand dürften anbefehlen. Und ich freue mich, dass Gottes Weg mit uns auch nicht ein Rundgang ist, wo wir ewig ums Gleiche umkreisen, sinnlos. Manchmal kommt es uns schon so vor, dass wir immer ums Gleiche um müssen kreisen. Aber ich sage dir, wenn Gott eine neue Lektion mit dir macht, ist es wie bei einer Wendeltreppe oder wie in einem Parkhaus. Jedes Mal, du tust zwar kreisen, aber du kommst um eine Etage höher. Gott führt uns einen Weg, der zuletzt bei ihm in der Herrlichkeit endet. Und sogar, wenn es dazwischen auf dem Weg schwindelig wird, der Weg lohnt sich, weil das Ziel ist unbeschreiblich herrlich. Und auch das Schwere im Leben gehört zu Gottes Plan und macht darum Sinn, wie der Prophet Jesaja im 55. Kapitel uns versichert: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und jetzt noch Vertrauen in Gottes Wille. Hat er gewusst, dass es ein Gebet gibt, wo Gott immer gerade sofort erhört? Das aus dem Unser Vater: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das erhört er augenblicklich. Und wir sind jetzt einfach auch als Betende vor die Entscheidung gestellt: Nehme ich Gottes Wille an oder ertrage ich Gottes Wille? Nehme ich Gottes Wille freudig an, weil ich denke, er weiß es besser als ich, oder nehme ich Gottes Wille zähneknirschend an? Wenn ich das Erste mache, dann habe ich etwas davon, dann geht es mir besser, als wenn ich zähneknirschend Gottes Wille anerkenne. Da ist mir Maria, Mutter von Jesus, ein grosses Vorbild, wo ihr der Engel gesagt hat, was mit ihr passiert, hat sie sicher nicht alles verstanden. Und das war eine schwierige Situation. Und sie sagt: Mir geschehe, wie du gesagt hast. Man kann, wie die Maria, der Wille Gottes wollen, auch wenn man nicht alles versteht. Und das nennt man Vertrauen. Es gibt ja Menschen, die denken sich aus, was ihnen auf dieser Welt am wenigsten würde zusagen. Und die meinen dann, Gott würde ihnen genau das aufhalsen. Was für ein verzerrtes Gottesbild ist das? Mein Gott ist anders. Du darfst dir ruhig ausreden, dass wenn du gläubig wirst, dass Gott dich in den tiefsten Dschungel oder als Nonne ins Kloster schickt. Wenn er das mit dir vorhaben sollte, dann wird er dir auch ein tiefes Verlangen nach dem ins Herz schenken. Es geht heute um Vertrauen in einen grossen, in einen unfassbaren Weg. Und ich habe Vertrauen so definiert: Vertrauen heisst für mich Ruhen in Gottes Macht, Weg und Willen. Und ich würde mich freuen, wenn die Predigt bei mir und bei dir könnte bewirken, dass du nach dieser Predigt Gott ganz neu dein Vertrauen aussprechen willst. Weil ich stelle immer wieder fest, auch bei meinen lieben Senioren: Vertrauen muss immer wieder neu eingeübt werden. Ich kann nie sagen, jetzt habe ich es begriffen. Weil wenn ich das meine, dann kommt die nächste Vertrauensübung und ich fange wieder wie vorne an. Aber ich habe euch ja das Beispiel von der Wendeltreppe gesagt. Zum Schluss eine Geschichte. Ein alter Mann hat sich geschworen, er werde nie in ein Flugzeug steigen. Fliegen sei für die Vögel, war seine Philosophie. Und aus einer Notlage heraus war er mal gezwungen, in eine entfernte Stadt zu fliegen. Und als er dort angekommen ist, sind die Verwandten am Flughafen gestanden und haben gesagt: Sag mal, wie hat dir der erste Flug gefallen? Und er hat gesagt: Du, es war eigentlich ganz schön gewesen. Aber ich sage euch, ich habe mich keine einzige Sekunde mit meinem ganzen Gewicht auf den Sitz gesetzt. Besorgt, dass das grosse Flugzeug nicht stark genug ist, sein ganzes Gewicht zu tragen, hat er sich nur so vor auf die Kante gesetzt und so leicht wie möglich gemacht. Ja, ihr habt jetzt gelächelt. Aber, Hand aufs Herz, wenn es ums Vertrauen geht, geben wir nicht oft genau das Bild ab. Dabei, ich bin noch nie First Class geflogen, aber könnten wir es uns bequem machen und ruhen in Gottes Macht, Weg und Willen. Jesus hat es verdient, dass wir ihm unser ganzes Vertrauen schenken. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir denken eigentlich gross von dir. Wir besingen deine wunderbaren Eigenschaften mit schönen Liedern. Und im Alltag ist es bei mir manchmal nicht so weit her mit dem Vertrauen. Hilf mir, hilf uns, hilf meinem Unglauben. Lehr uns, dir immer mehr zu vertrauen. Du hast es verdient. Amen.